Ein gutes Beispiel ist der Klassiker der Psychosomatik, das Magengeschwür. Hier hat man die entsprechenden Beschwerden. Da wird schnell gesagt, ja, der berühmte Satz, da steckt sicher was Psychisches dahinter. Und man hat dann auch alles Mögliche hineininterpretiert. Der Patient ist nicht in der Lage, offen mit seinen Problemen umzugehen, kann sein Innerstes nicht nach außen tragen, frisst alles in sich hinein. Deswegen werden psychische Konflikte, die das Kind wahrnimmt, zum Beispiel, wenn es Mutterliebe vermisst, wenn es Zurückweisung empfindet oder auch Schläge bekommt, dann projiziert es diese ganze Unbill in den Magen-Darm-Trakt.
Ich fange tatsächlich immer ein bisschen zum Schwärmen an, wenn ich davon erzähle, weil das wirklich ein sensationeller Mann war. Und ich konnte gar nicht aufhören, dir zuzuhören. Das muss ich wirklich sagen. Es war wundervoll.
Ich wollte dich beeindrucken.
Ja, hat geklappt.
Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbauer Foundation. Dedicated to mental health. Professor Florian Holzbauer ist einer der weltweit renommiertesten, international meistzitierten Neurowissenschaftler und Depressionsforscher und Deutschlands bekanntester Psychiater. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie erforschte den Zusammenhang zwischen Stress, Depression, Angst und Schlafstörungen und ist einer der Mitbegründer der personalisierten Medizin in der Psychiatrie. Er ist überzeugt, Depression ist heilbar mit der individuell richtigen Therapie.
Folge 8. Was ist Psychosomatik? Über die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche. Egal ob kleine Wehwehchen wie Bauch, Kopfschmerzen oder Übelkeit oder auch größere Beschwerden, oft heißt es, da steckt etwas Psychisches dahinter. Viele Menschen leiden darunter, dass ihre Krankheiten mit dieser Floskel abgetan werden, gar nicht ernst genommen werden. Aber heute sprechen wir über das Thema Psychosomatik. Woher kommt der Begriff? Was bedeutet er? Und was hilft Menschen wirklich, für deren Krankheiten keine körperlichen Ursachen gefunden werden? Und wir machen einen Ausflug auf den Zauberberg nach Davos in die Schweiz. Und wie das mit dem Thema unserer Folge zusammenhängt, das besprechen wir gleich mit Professor Florian Holzbauer und seiner Frau, Frau Dr. Daniela Holzbauer. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein. Meistens war ja jetzt mein Göttergatte hier alleine, aber es ist wirklich schön, weil mein Thema Zauberberg, das ja natürlich in der Literatur spielt, hat wirklich auch viel mit dem Thema Psychosomatik zu tun. Wir alle wissen ja, auf dem Zauberberg gab es eines der wichtigsten Lungensanatorien überhaupt, die Schatzalp. Und da freue ich mich, wenn wir später drüber sprechen. Es geht viel ums Atmen und ich glaube, wenn einem die Luft wegbleibt, ist das definitiv was, was jeder kennt, wenn er Stress oder sonst irgendwas hat.
Ich bin sehr gespannt, aber bevor es in die Kultur geht, bleiben wir noch ein wenig im klinischen Bereich und sprechen über das Thema Psychosomatik. Es gibt bei uns psychiatrische Kliniken und psychosomatische Kliniken. Die psychosomatischen Kliniken behandeln aber auch psychische Erkrankungen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Psychiatrie und Psychosomatik und wie definiert man heute denn Psychosomatik?
Ursprünglich ist die Psychosomatik ein Teilgebiet der Psychiatrie, und zwar dasjenige, das sich mit den körperlichen Beschwerden bei psychischen Erkrankungen befasst. Der Begriff Psychosomatik wurde von dem deutschen Psychiater August Heinroth in Leipzig erstmals 1818 in die Medizin eingeführt. Er verstand darunter die gegenseitige Beeinflussung von Leib und Seele. Dabei lag damals noch ausschließlich der Ausgangspunkt bei der Psyche, die sich dann auf den körperlichen Erkrankungen auswirkt. In der Zwischenzeit hat man eben auch erkannt, dass körperliche Beschwerden auch psychische Wirkungen haben.
Die Wechselwirkung zwischen Körper und Seele war doch schon lange unstrittig und auch eigentlich nicht erst eine Erkenntnis im 19. Jahrhundert, oder?
Das wusste man schon in der Antike, 300 Jahre vor Christi Geburt, als die Philosophen Platon und Aristoteles erkannt hatten, dass die Seele, die Aristoteles dann die Psyche nannte, große Auswirkungen auf unser körperliches Befinden, auf unser Handeln und auch unser Fühlen Einfluss hat. Es geht dabei um das Leib-Seele-Thema, das dann 100 Jahre später von dem römischen Dichter Juvenal in diesem Leitsatz der Psychosomatik niedergelegt wurde, nämlich Mens sana in corpore sano, also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, das stand zu meiner Zeit über jeder Turnhalle im Gymnasium.
Bei uns auch.
Und
genau.
Das war unausweichlich und es fasst eigentlich bis zum heutigen Tag das psychosomatische Denken in aller Kürze zusammen.
Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass es da so einen Zusammenhang gibt.
Übrigens, ein anderes Wort für Mens, den Geist, ist das römische Anima. Und wenn man statt Mens Anima in diesen Leitsatz einfügt, dann heißt es Anima sana in corpore sano. Die Anfangsbuchstaben sind A-S-I-C-S. Das ist Essex, das ist der Name einer recht renommierten japanischen Sportschuhfirma.
Und es kommt tatsächlich dahin?
Ja.
Ach, spannend, haben wir das auch heute geklärt. Das ist ja, ja, danke. War das Leib-Seele-Thema nicht auch über Jahrhunderte immer auch Gegenstand recht heftiger Diskussionen, vor allen Dingen auch in der Philosophie?
Nun, über das Leib-Seele-Thema und den Begriff Psychosomatik, da hat man bis zum heutigen Tage heftig und zum Teil auch kontrovers gestritten. Streng genommen bedeutet der Begriff ja, psychisches Befinden wirkt sich auf somatisches Fühlen aus. Man muss aber dabei bedenken, dass der Begriff Soma in der Biologie bezeichnet die Hülle sämtlicher Zellen, die wir in unserem Körper haben. Das ist bei Tieren so und bei Menschen so. Das ist auch bei den Nervenzellen so. Und in diesen Nervenzellen wird ja Psychisches generiert, das Fühlen generiert, der ganze kognitive Apparat wird dort generiert. Also das ist ja auch Soma.
Seit wann hat sich denn die Erkenntnis durchgesetzt, dass unser Gehirn der Sitz psychischer Funktionen ist?
Nun, der deutsche Arzt Franz Josef Gall hat schon im 18. Jahrhundert erkannt, dass das Gehirn aus vielen Einzelbausteinen besteht. Da gibt es welche für das Sehen, für das Hören, für das Gedächtnis, für Angst und so weiter. Natürlich meint er damit nicht, dass diese Einzelbausteine für sich isoliert
räumlich
sind.
Räumlich getrennt sind, oder?
Nein, ja. Die sind nicht isoliert, sondern die sind eigentlich nur so eine Art Knotenpunkt für dasjenige. Und diese Knotenpunkte sind eingebettet in ein komplexes System von Schaltkreisen. Gall behauptet aber fest, und das ist das Wesentliche, die Seele hätte ihren Sitz im Gehirn. Und wenn wir heute wissen, dass das Gehirn neben vielen anderen Zellen 90 Milliarden Nervenzellen besitzt, das sind also 90.000 Millionen Nervenzellen, dann muss man schon mal feststellen, dass diese Nervenzellen ja auch Soma sind. Und sodass wir sagen können, die Nervenzellen sind wie alle anderen Nervenzellen Teil unseres Organsystems. Und wenn man also diesen Begriff psychosomatisch streng unter der Sprache der Biologie betrachtet, dann ist Psychosomatik eigentlich ein Pleonasmus oder etwas flapsig gesagt ein doppelt gemoppelter Begriff.
Ja. Weshalb war denn der Ansatz von Gall so mutig? Sie sagen doch, im Prinzip sei die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele oder um bei Aristoteles zu bleiben, zwischen Leib und Psyche seit der Antike auch schon selbstverständlich.
Nun, es brauchte schon zu seiner Zeit erheblichen Mut, wandte sich Gall doch gegen den damals vorherrschenden Dualismus, der die körperlichen Funktionen von den seelischen oder psychischen trennte. Wie sehr dieses Denken in die Gegenwart hineinreicht, habe ich selbst erlebt, als ich nämlich dem Ruf auf den Lehrstuhl für Psychiatrie an die Universität Freiburg folgte, hielt ich eine Antrittsvorlesung. Bei dieser Antrittsvorlesung sagte ich, möchte jetzt hier in Freiburg mit den naturwissenschaftlichen Methoden, ich war ja gelernter Chemiker, und mit den psychologischen Methoden besser verstehen, wie Nervenzellen funktionieren, damit ich erkennen könne, wie die Depression entsteht und vor allem auch, wie man sie in Zukunft besser behandeln kann. Das war natürlich in dem damals sehr psychoanalytisch eingefärbten Freiburg nicht das, was man von dem neuen Chef da hören wollte.
Das kann ich mir vorstellen.
Zu meiner Verteidigung sagte ich dann, ja, also die Nervenzellen, die Neuronen, die machen das in unserem Gehirn und Psychonen hätte man noch nicht entdeckt.
Da war die Nobelpreis früher.
Da war die lokale Presse natürlich nicht so richtig begeistert und schrieb einen doch etwas kritischen Text über mich, den sie titelte: Der Chemiker auf dem Lehrstuhl für Psychiatrie.
Ah, okay.
Aber naja. Ich bin gut drauf gehalten.
Psychon finde ich gut. Wie kam es denn zu dieser dualistischen Denkweise? Sie ist doch immer auch noch Quelle für eine Sonderrolle in der Psychiatrie. Und dieses Anderssein der Psychiatrie und der psychischen Erkrankungen ist doch auch einer der Gründe für das Stigma, das politische, das psychischen Erkrankungen oder wie man früher sagte, den Geisteskrankheiten, ja, das war ja so gängig, immer auch noch anhaftet.
Nun, die gedankliche Trennung zwischen Körper und Seele geht auf den großen französischen Philosophen René Descartes zurück. In seinen Meditationen, die er 1646 niederschrieb, hat er folgenden Gedanken entwickelt. Was man sich klar und deutlich vorstellen kann, ist im Prinzip auch möglich. Und weil er sich klar und deutlich vorstellen konnte, dass Geist frei von Materie existieren kann, müssen Geist und Materie unterschiedliche, voneinander unabhängige Entitäten, Einheiten sein. Das heißt, der Dualismus zwischen Leib und Seele ist wahr. Seine Überlegungen gipfeln in dem vielleicht berühmtesten Satz der Philosophiegeschichte, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich.
Ist es denn für Sie als naturwissenschaftlich orientierter Forscher akzeptabel?
Für mich als jemand, der aus der physikalischen Chemie stammt und dann in die Medizin und in die Psychiatrie eingestiegen ist, ist das überhaupt nicht akzeptabel, ganz und gar nicht. Bei allem höchsten Respekt für das philosophische Gesamtwert von Descartes muss ich hier einwenden, dass seine These, heute würde man sagen steile These, durch die Arbeiten der Hirnforschung widerlegt ist. Unser Gehirn besteht aus 90 Milliarden Nervenzellen. Jede dieser Nervenzellen hat Ausläufer und diese Ausläufer gestatten die Verbindung mit anderen Nervenzellen. Und zwar kann das 10.000 Mal pro Nervenzelle geschehen. Diese Kontaktpunkte braucht man, um die Information von der einen Nervenzelle an die andere weiterzugeben. Durch die bekannten Neurotransmitter, zum Beispiel das Serotonin. Was das an Komplexität bedeutet, diese Schaltkreise, die daraus entstehen können, das kann man sich mit dem menschlichen Gehirn eigentlich nicht recht vorstellen. Also ich zumindest kann es nicht.
Ich auch nicht.
Dieses Gehirn ist nun diejenige Materie, in der jede geistige Funktion stattfindet. Also die Trennung zwischen Geist und Materie ist mithin schon nicht möglich. Und dieses Gehirn ist nun dazu da, sämtliche Signale aus dem Körper aufzunehmen, zu verarbeiten, in Reaktionen auszuüben, aber auch Signale aus der Umgebung aufzunehmen.
Was ja überlebenswichtig ist.
Das ist überlebenswichtig, dass wir das mit unseren Nervenzellen, mit Ohren, der Nase, den Augen, der Haut, wo immer man irgendetwas von außen aufnimmt, wird das verarbeitet, bewertet und in Reaktionen umgesetzt. Denken, losgelöst von Organen, ist schlechtweg nicht möglich. Und ob sich Descartes mit allem Wissen, was wir heute aus der Hirnforschung haben, das immer noch vorstellen kann, das weiß ich nicht. Aber er war ein unglaublich kluger Mensch. Und ich kann mir vorstellen, dass er seine These heute etwas zumindest vorsichtiger formulieren würde.
Ja, das denke ich auch. Welchen Einfluss hat denn die Philosophie von Descartes auf die Arbeit von Ihnen und auch anderen neurowissenschaftlichen Forschern gehabt?
Trotz des großartigen Erkenntniszuwachses in den Neurowissenschaften, die keinen Raum für eine Trennung zwischen Leib und Seele zulässt, lebt der durch Descartes so prominent vorgetragene Dualismus weiter. Und es hat sich erst langsam in der Psychiatrie eine Befreiung von diesem Dualismus entwickelt und damit auch eine Interaktion zwischen körperlichen und seelischen, geistigen, psychischen, wie immer man das nennen will, in den Mittelpunkt der Forschung hineinbegeben und sodass eigentlich dieser Dualismus heute in der Praxis aufgelöst ist. Und damit sind wir wieder bei der Psychosomatik, die heute integraler Bestandteil der modernen Psychiatrie ist.
Ich frage jetzt mal ganz einfach, was ist eigentlich Psychosomatik?
Nun, für lange Zeit hat man überhaupt nicht gewusst, wo psychische Erkrankungen herkommen. Man hat sie dann funktionell genannt. Ja. Funktionell hat man in der Medizin immer dann gebraucht, wenn man nicht wusste, wo es herkommt. Also zum Beispiel bei einer Psychose im Rahmen einer Schizophrenie, da weiß man nicht, wo es herkommt. Bei einer Psychose, bei zum Beispiel einer Hirnverletzung oder einem Alkoholentzug, der in ein Delir mündet oder auch beim Gebrauch von Drogen, wenn unter LSD, da kann auch eine Psychose entstehen. Das sind dann die sekundären Psychosen. Da weiß man, wo es herkommt. Und dieser Gedanke, der hat sich in der Nervenheilkunde immer weiter ausgebreitet, bis man dann gesagt hat, so, wenn ich ein hirnorganisches Substrat habe, wie bei der Multiple Sklerose, bei der Epilepsie oder beim Morbus Parkinson, dann kommt es in die Neurologie rein. Und wenn man nicht weiß, wo es herkommt, wenn es alles ein bisschen unklarer ist, wie Depression, Schizophrenie oder Angststörungen, dann bleibt es in der Psychiatrie. Daraus hat sich dann auch ein Gebiet entwickelt wie die Psychosomatik, die gesagt hat, ja, also wenn ich und mit allen Möglichkeiten der Schulmedizin nichts finden kann, bei noch so aufwendiger Diagnostik, aber ein psychisches Leiden vorfinde, dann könnte es ja sein, dass dieses psychische Leiden ursächlich zu diesem Beschwerdebild im Körper führt.
Absolut. Also unterscheidet man heute strikt zwischen Neurologie und Psychiatrie, obwohl die Krankheiten beider Fachrichtungen im gleichen Organ eigentlich stattfinden.
Ich halte diese Trennung zwischen Neurologie und Psychiatrie nicht für glücklich. Aber dieser kartesianische Dualismus hat das leider vorangetrieben. Der Gedanke, Geisteskrankheiten seien etwas grundsätzlich anderes als andere körperliche Erkrankungen, hat der Psychiatrie eine negative Sonderrolle aufgebürdet.
Das Stigma.
Und letztendlich auch von den anderen Erkrankungen isoliert und zulasten der Patienten. Wie wenn sie dann als geisteskrank tituliert wurden, eben doch auch mit einem Stigma leben müssten. Und das ist bis heute noch ein Problem. Wenn schon, nehmen wir mal an, jemand an einer schweren psychischen Erkrankung leidet, dann ist das schon schlimm genug. Wenn er dann auch noch das Stigma erleben muss, dann macht es das Ganze nur noch schlimmer. Das hat sich übrigens auch auf die Architektur ausgewirkt. Man hat, wenn große Kliniken konzipiert wurden, allen Fachrichtungen eine bauliche Entität zugeordnet. Mhm. Die Psychiatrie hat man da etwas abgesondert. Das Klinikum war dann aus lauter Fachrichtungen, also Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Chirurgie und so weiter. Die hatten da alle ein Gebäude. Die Psychiatrie hat man rausgenommen und hat im Allgemeinen Krankenhaus in Wien hat man diese Patienten in einen Turm gebracht. Das war ihre Klinik. Und dieser Turm war der Narrenturm.
Der Narrenturm.
So hat man das damals genannt.
Das ist Volksmund, aber was für furchtbare Bezeichnung, ja.
Die moderne Neurowissenschaften, vor allem die Humangenetik, die Molekulargenetik, die Zellbiologie, die Biochemie, aber auch die bildgebenden Verfahren, haben diese strikte Trennung zwischen Neurologie und Psychiatrie allmählich wieder aufgelöst. Es ist ja auch egal, ob man nun eine neurologische Erkrankung hat, wie zum Beispiel den Morbus Parkinson oder eine psychiatrische Erkrankungen wie die Depression, beides findet im gleichen Gehirn statt. Und das ist dann der Stoffwechsel in den Nervenzellen, wo es dann schon darauf ankommt, in welchem Areal im Hirn findet das statt. Das führt dann zu unterschiedlichen Erkrankungen, die neurologisch oder psychiatrisch sein können. Auf alle Fälle ist es das gleiche Organ.
Das zentrale Thema der Psychosomatik ist doch, dass psychische Erkrankungen Risikofaktoren für Erkrankungen außerhalb des Gehirns sind. Können Sie hierfür einige Beispiele nennen?
Nun, die sogenannte Psychogenese sagt, hier ist die Genese einer Erkrankung bedingt durch die Psyche. Das ist der Grundgedanke. Und vielleicht das beste Beispiel dafür ist die Depression. Menschen, die wiederholten schweren depressiven Episoden leiden, haben ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten, vor allem für die koronare Herzerkrankung. Und wenn das Krankheitsbild, das psychiatrische, schwer genug ist, dann kann die Bedeutung dieses Risikofaktors Depression ebenbürtig sein mit erhöhtem Cholesterin und mit erhöhtem Blutdruck. Aber auch Patienten mit der Diabetes mellitus Typ 2, also der im Alter auftritt, haben häufiger früher eine Depression gehabt. Also Depression ist auch ein Risikofaktor für den Diabetes mellitus. Und interessanterweise ist es auch die Depression ein Risikofaktor für die Demenz. Mhm. Und das ist schon interessant, denn hier wird der eine Risikofaktor einer Hirnerkrankung ein Risikofaktor für eine andere Hirnerkrankung, nämlich die Demenz. Das ist natürlich auch umkehrbar. Menschen mit Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch anderen Herzerkrankungen oder auch Demenzen leiden häufiger, auch wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist oder im Vorfeld der Erkrankung, an psychischen Erkrankungen, vor allem an Depressionen. Und besonders eindrucksvoll ist diese Interaktion für den Herzinfarkt. Ein Mensch mit einem Herzinfarkt, der diesen überlebt hat, ist natürlich aufgrund dieses Ereignisses zutiefst betroffen.
Schockt.
Muss sich erstmal wieder orientieren, was bedeutet das. Er hat natürlich auch Angst, dass das wiederkommt und so weiter. Und wenn nun ein solcher Mensch eine solche traurige Verstimmung hat, ist das völlig angemessen und normal. Wenn aber im Nachklang eines Herzinfarkts eine schwere depressive Episode auftritt, die nicht in nützlicher Frist geheilt werden kann, dann ist sein Risiko, innerhalb eines halben oder ganzen Jahres erneut einen Herzinfarkt zu erleiden, um ein Mehrfaches erhöht.
Wie kann man denn die Risiken einer durch psychisches Leiden begründeten körperlichen Krankheit effektiv vermeiden?
Ich bin bei der Erklärung körperlicher Erkrankungen durch Psychogenese seit jeher etwas zurückhaltend. Denn wenn man zu schnell sich in Richtung Psychogenese orientiert, dann übersieht man vielleicht einen gravierenden Kausalfaktor, der gezielt behandelt werden müsste. Ein gutes Beispiel ist der Klassiker der Psychosomatik, das Magengeschwür. Hier hat man die entsprechenden Beschwerden, übersäuerten Magen, saures Aufstoßen, Völlegefühl, nervöses Erbrechen und so weiter. Da wird schnell gesagt, ja, der berühmte Satz, da steckt sicher was Psychisches dahinter, und man hat dann auch alles Mögliche hineininterpretiert. Der Patient ist nicht in der Lage, offen mit seinen Problemen umzugehen, kann sein Innerstes nicht nach außen tragen, frisst alles in sich hinein. Zur Anschauung, wie man Mitte des letzten Jahrhunderts die Entstehung des Magengeschwürs interpretierte und daraus ein psychoanalytisches Therapiekonzept entwickeln konnte, da möchte ich von einem Vortrag berichten, der 1954 unter dem Vorsitz des legendären, aus München stammenden Psychoanalytikers, dem Alexander Mitscherlich, gehalten wurde. Es ging dabei um die analytisch-psychotherapeutische Behandlung eines 29-jährigen jungen Mannes mit einem Magengeschwür und saurem Erbrechen. Das Ergebnis intensiver, tiefenpsychologischer Untersuchung des Patienten hat nun der Referent wie folgt zusammengefasst. Der Hauptkonflikt des Patienten sei ein genitaler, der aus der Ödipus-Situation stamme. Quälende Schuldgefühle seien mit der Durcharbeitung der ödipalen Situation und der Lösung der inzestuösen Bindung an die Mutter verschwunden. Das Scheitern in der Ödipus-Situation habe aber zu einer Regression in den oralen Erlebensbereich geführt und so die Erosion der Magenschleimhaut bewirkt.
Ja, aber wenn ich mich da mal kurz einschalten darf, das ist ja schon auch das Grandiose an der Psychoanalyse. Also ich bin jetzt ja Germanistin, und in der Literaturwissenschaft gibt es auch eine ganz eigene Denkschule, also die psychoanalytische Literaturwissenschaft. Und man benutzt diese klassischen Freudschen Theorien als Theoriefolie, um Werke der Literatur zu interpretieren, was auch absolut stimmig ist, weil Freud ja selber die Literatur benutzt hat, um seine eigenen Thesen zu entwickeln. Also der Ödipus-Komplex kommt ja eben aus der Sagenwelt, und C.G. Jung zum Beispiel, sein Schüler, hat dann viele Märchen auch benutzt, um seine Archetypenlehre aufzubauen. Aber in der Literaturwissenschaft ist es dann eben so, man erklärt zum Beispiel den Hamlet, also Shakespeares Hamlet, wie folgt. Kurz zur Erinnerung, Hamlet, etwas ist faul im Staate Dänemark, also auf den Tod seines Vaters heiratet seine Mutter sofort den Onkel. Und Hamlet zögert also immer, den Onkel umzubringen. Wir könnten sagen, es ist eigentlich ganz gut, dass er zögert. Das ist menschlich, aber es ist eben so diese Frage, wieso zögert er denn die ganze Zeit? Und er ist also ein gebeutelter Held. Und man erklärt es in der psychoanalytischen Literaturwissenschaft eben wie folgt. Man sagt, naja, gut, also Hamlet kann den Onkel ja gar nicht so leicht umbringen, denn der Onkel macht ja etwas, was er selber begehrt, nämlich mit der Mutter schlafen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist dabei gar nicht so wichtig. Es ist einfach clever und smart und auch irgendwie ja, poetisch fast interpretiert. Und insofern, da ist schon viel dran, diesen freudschen Theorien. Ja, also vorhin, da, als du das vorgelesen hast, da schmunzelt man natürlich. Und der Unterschied in der Literaturwissenschaft ist natürlich, wir richten ja keinen Schaden an. Also wir sind ja keine Ärzte, wir sind keine Mediziner. Ja. Wir erheben nicht den Anspruch auf Heilung.
Genau,
ja. Aber insofern, das wollte ich nochmal kurz einfügen. Also kreativ ist es schon, ja.
Also zur Ehrenrettung der modernen Psychoanalytiker möchte ich dann schon sagen, heute ist die psychoanalytische Therapie befreit von allzu starren theoretischen Psychoanalysekonzepten. Man bringt in eine analytisch orientierte Therapie schon auch pragmatische Elemente, zum Beispiel aus der Verhaltenstherapie, ein. Aber zurück zum Magengeschwür. In den 1980er Jahren haben die beiden Biologen Marshall und Warren im fernen Perth in Australien aus der Magenschleimhaut ein Bakterium isoliert und herausgefunden, dass dieses Bakterium daran schuld ist, dass ein Magengeschwür entstehen kann. Nicht bei jedem, viele Menschen haben dieses Bakterium in sich, aber bei einigen kann das zum Magengeschwür führen. Deswegen wird man immer bei einer Magenspiegelung nachschauen, ob dieses Bakterium vorhanden ist, weil dieses Bakterium kann man durch ein Antibiotikum töten und damit das Magengeschwür beseitigen oder seine Entstehung verhindern. Dieses Beispiel zeigt, wie gefährlich es ist, wenn man nicht genau hinschaut und dann vorschnell etwas der Psychogenese zuordnet und dabei nicht gegen das Bakterium, der Helicobacter pylori, ein Antibiotikum anwendet. Das muss man immer auch den jungen Ärzten empfehlen, dass sie nur ja nicht alle Möglichkeiten der modernen Diagnostik vergessen auszuschöpfen, um dann eine gezielte Heilung zu verpassen.
Aber es gibt doch trotzdem ganz viele Fälle, in denen man trotz sorgfältigster klinischer Diagnostik einfach nichts findet.
Wenn man gleichzeitig aber beobachtet, dass der Patient ein psychisches Leiden hat, dann ist das genau das, was man unter Psychogenese findet. Das ist zum Beispiel, kann ein Patient Schmerzen haben und diese Schmerzen sind nicht durch irgendein medizinisches Untersuchungsergebnis zu erklären. Das kann im Fall einer Depression beispielsweise daher kommen, dass im Rahmen dieser Depressionsepisoden auch Hirnareale sensibilisiert werden, in denen Schmerzwahrnehmung und Schmerzverarbeitung stattfinden. Und durch wiederkehrende depressive Episoden wird diesen Areal immer empfindlicher, sodass es schon im Vorfeld einer solchen Episode zur Schmerzwahrnehmung kommen kann. Mhm. Also zum Beispiel durch einen Stress vor einem öffentlichen Vortrag oder bei Künstlern vielleicht, beim Lampenfieber, aber auch bei großen Belastungen eben im beruflichen oder familiären Bereich. Das kann noch weitergehen. Und zwar kann ein Patient dann diese Schmerzwahrnehmung so intensiv wahrnehmen und auch verarbeiten, dass es zum Leitsymptom seiner Depression wird und er dann geradezu eine fixe Idee, eine überwältigende Idee hat, da muss etwas beispielsweise im Magen-Darm-Trakt sein. Er wird dann zum Internisten gehen, von oben und unten mit Endoskopen durchstudiert werden, Laboruntersuchungen haben, bildgebende Verfahren anwenden. Man findet nichts. Das glaubt der Patient aber nicht. Er misstraut dem Arzt, der da versucht, ihm klarzumachen, dass er eigentlich nichts hat. Und solche Patienten, bei denen wird es dann zu einer wahren Gewissheit, dass da etwas vorliegt.
Wie werden denn solche Patienten behandelt?
Nun, Patienten mit Warnkrankheit, sei es ein Wahn, der sich auf körperliche Beschwerden verlegt oder auch bei religiösem Wahn, bei Versündigungswahn, bei Schuldwahn, oder auch Verarmungswahn, kommen Sie mit einer reinen Psychotherapie nicht weiter, zumindest in den meisten Fällen. Man braucht Medikamente aus der Gruppe der sogenannten Antipsychotika und da wird es schwierig, weil das ist in unserem Fach oft so, dass der Patient überhaupt nicht einsieht, warum er jetzt ein Psychopharmakon nehmen soll, obwohl er doch eigentlich in seinem Körperinneren eine Krankheit hat, die halt die Ärzte nicht finden. Und da braucht es schon ein gutes therapeutisches Bündnis, bis sich der Patient, also quasi dem Arzt zuliebe, bereit erklärt, dieses Medikament zu nehmen.
Kann ich mir vorstellen. Die fühlen sich sicherlich häufig dann auch missverstanden oder nicht gesehen. Aber eine Frage habe ich noch zu den sogenannten psychosomatischen Erkrankungen bei Kindern. Häufig kommt es ja auch vor, dass Kinder über Bauchschmerzen, über Kopfschmerzen klagen, ohne dass es dafür wirklich eine medizinische Ursache gibt. Womit hängt denn das zusammen? Und was wäre hier an dieser Stelle Ihre Empfehlung für alle Eltern, die uns gerade zuhören und mit diesen Problemen kämpfen?
Also Babys und Kleinkinder haben natürlich einen ganz sensiblen Magen-Darm-Trakt. Und deswegen werden psychische Konflikte, die das Kind wahrnimmt, zum Beispiel, wenn es Mutterliebe vermisst, wenn es Zurückweisung empfindet oder auch Schläge bekommt, dann projiziert es diese ganze Unbill in den Magen-Darm-Trakt. Kinder erbrechen ja aus dem Nichts heraus oft sehr leicht, auch wenn sie keine intrapsychischen Konflikte haben. Wenn die Kinder dann älter werden, wird das Projektionsfeld in den Kopf hinein verlagert. Diese Kinder beklagen dann Kopfschmerzen, beispielsweise wenn also der Haussegen schief hängt, wenn die Eltern sich nicht verstehen oder wenn die mit den Freunden und Freundinnen etwas im Argen ist oder auch wenn sie geschlagen werden oder in der Schule Probleme haben. Also das sind dann wird das der Kopf zum Projektionsfeld. Und der Rat ist natürlich der, dass zunächst bei solchen körperlichen Beschwerden immer erst zum Kinderarzt gegangen werden muss. Und wenn der dann sagt, also ich kann hier auf meinem Gebiet nichts finden, was diese Beschwerden erklärt, dann ist der Weg zum Kinder- und Jugendpsychiater der richtige.
Also psychische Erkrankungen können zu körperlichen Erkrankungen führen, ohne dass es hierfür einen klinischen Befund gibt. Aber wie Sie es vorhin am Beispiel der Stoffwechselkrankheiten Diabetes, Mellitus Typ 2 und dem Herzinfarkt erklärt haben, können lang andauernde psychische Erkrankungen, vor allem Depression, auch körperliche Erkrankungen auslösen, bei denen die Befundlage durch die Labordiagnostik dann ja klar ist. Kann man denn den Verlauf einer im klassischen Sinne körperlichen Erkrankung durch Heilung der psychischen Erkrankung günstig beeinflussen? Ist also die Prognose bei Heilung der psychischen Erkrankung dann auch eine bessere?
Bei Patienten, die eine psychische Erkrankung haben und eine körperliche Erkrankung, da werden natürlich beide Erkrankungen behandelt. Bei einem Patienten, der eine unheilbare Erkrankung hat, da wird man Psychotherapien anwenden, bei denen man versucht, durch suggestive Verfahren, die sogenannte Autosuggestion, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Im Grunde drehen wir den Spieß ja hier um, indem wir fragen, ob denn das Ganze nur in eine Richtung geht, nämlich psychisches Befinden löst körperliche Erkrankungen aus, oder ob es auch in die andere Richtung geht, nämlich durch Verbesserung des psychischen Befindens wird das körperliche Leiden gemildert.
Wollen wir das an dem Beispiel der Krebserkrankung erklären? Menschen, die von einer Krebserkrankung erfahren, sind natürlich zutiefst erschüttert. Das ist ein Riesenstress. Man weiß nicht, was erwartet mich. Muss ich meine Angelegenheiten richten? Da ist die Angst vom Sterben und die Hoffnung ist zunächst einmal nicht im Vordergrund. Das hat natürlich negative Auswirkungen auf das psychische Befinden im Allgemeinen. Und dazu kommen dann auch noch die belastenden körperlichen Symptome, die Schmerzen, Schlaflosigkeit und so weiter, Fieber oder denken Sie an die Operationsfolgen, die Metastasen. Natürlich ist die wichtigste Therapie in diesem Fall die gezielt auf die Krebserkrankung gerichtete. Der psychosomatische Ansatz richtet sich in diesem Fall auf die Beschwerden, die einmal aus der Erkrankung selber kommen, aber auch aus den Nebenwirkungen von den Medikamenten wie Müdigkeit, wie Übelkeit, wie Erbrechen, wie zum Beispiel bei vielen Medikamenten gegen Krebs auch der Haarausfall. Bei neueren Krebsmedikamenten gibt es Herzbeschwerden. Das drückt natürlich enorm auf das Gemüt und bei denjenigen Patienten, die eine Veranlagung zur Depression haben, kann eine solche Depression auftreten, genauso wie Angststörungen auftreten können.
Dann kann der Patient eine psychische Erkrankung bekommen, zum Beispiel Depression oder Angststörung, von denen weiß man ja, dass sie ihrerseits körperliche Beschwerden verstärken können. Aber das klingt jetzt wie ein Teufelskreis.
Es ist ein Teufelskreis, wenn hier psychiatrische Begleitbeschwerden, sogenannte Komorbiditäten auftreten. Denn Verlaufsversuchungen haben gezeigt, dass schwere Depressionen und Angsterkrankungen bei Krebs die Heilungschancen erheblich verschlechtern. Oder anders gesagt, erkrankt ein Patient im Rahmen einer Krebstherapie an einer schweren Depression oder an einer schweren Angststörung, verschlechtert das seine Prognose. Dabei hat sich gezeigt, dass neben Psychopharmaka gerade bei diesen Patienten eine begleitende Psychotherapie enorm wichtig ist. Und zwar nicht nur mit dem Psychotherapeuten, auch mit dem behandelnden Arzt, auch mit einem Sozialpsychologen, der ihm vielleicht hilft, diese Angelegenheiten zu regeln und das mit der Krankenkasse und was da alles zusammenkommt. Mhm. Also es ist nicht nur, dass es hier um die Krankheit selber geht, sondern auch um der Blick nach vorne und auch alles auf den Weg gebracht wird, damit er wieder Mut schöpfen kann, damit er Hoffnung hat. Und eine kritische Anmerkung möchte ich hier noch machen. Es findet sich in der journalistischen Diktion oft die Formulierung, er oder sie hat den Krebs besiegt oder der Patient hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Ich halte solche Formulierungen für abwegig, ja geradezu schädlich. Es findet hier kein Kampf statt. Die Therapie ist kein Kampfplatz. Und wenn ein Mensch mit Krebs spürt, dass es mit ihm zu Ende geht, dann soll man ihm nicht noch auf den Weg mitgeben, er sei ein Verlierer, hätte es eben nicht geschafft.
Ganz wichtiger Punkt. Ist denn die Begleitung eines Patienten außerhalb der gezielten Krebstherapie, also die Anwendung sozialpsychiatrischer und psychotherapeutischer Methoden, bereits allen Betroffenen zugänglich, oder?
Also die psychosomatische Arbeit mit Krebspatienten hat sich schon in der Psychoonkologie fest etabliert und ist eine unerlässliche Hilfe für den Patienten, damit er sich doch dann auf sich selber wieder besinnen kann und das versucht, das zu akzeptieren, dass er das hat und sich darauf einzurichten und am Schluss eben dann auch wieder positiv nach vorne schauen kann.
So wie Sie das beschreiben, haben wir bei so schweren Erkrankungen wie Krebs eine Doppelstrategie. Zum einen die Zurückdrängung der Krebserkrankung durch gezielt wirkende Medikamente wie Chemotherapie und zum anderen die medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung der psychischen und auch der körperlichen Symptome. Kann man denn medizinisch mit der letzten Methode, also der Linderung der körperlichen und psychischen Beschwerden durch Psychotherapie, auch dann etwas erreichen, wenn es für die Krankheit selbst noch gar keine gezielte Therapie gibt?
Das ist dank der Fortschritte der Medizin immer seltener geworden, dass man Patienten behandeln muss, die etwas Körperliches haben, aber weil man da noch nichts gefunden hat, sich auf die Psychotherapie allein verlassen muss. Mhm. Aber es ist noch nicht lange her. Da haben Patienten, die mit HIV infiziert waren und an AIDS erkrankt waren, kein Angebot aus der Medizin erhalten. Und da hat man dann auch Psychotherapien entwickelt, die auf Autosuggestion gerichtet waren und Selbstheilungskräfte aktivieren sollten. Und zwar immer mit dem Gedanken, wenn ich meine Lebensspanne durch solche Maßnahmen verlängern kann, dann erlebe ich es vielleicht noch, dass ein Medikament entdeckt wird, das meine Prognose wesentlich verbessert.
Und das wirkt, ja?
Das hat sich als richtig erwiesen.
Spannend. Das hat sich jetzt richtig erwiesen. Heute können Menschen mit HIV-Infektion noch lange leben. Aber im Falle einer der größten Geiseln der Menschheit, der Tuberkulose, früher auch Schwindsucht genannt, ja, da liegt der Fall ja leider anders.
In der Tat ist die Tuberkulose eine der ältesten Erkrankungen der Menschheit. Man hat schon, bevor es den Homo sapiens gab, also das wir sind, gehören zum Homo sapiens, da gab es eine Gattung der Homo erectus, der hat ungefähr eine halbe Million Jahre vor unserer Zeit gelebt. Und in Überresten von diesem Homo erectus hat man Spuren gefunden, die darauf hingewiesen haben, dass der bereits an Tuberkulose gelitten hat.
Oh Gott.
Und nun ist die Tuberkulose, die hat es dann immer wieder gegeben. Im Altertum hat der große Arzt Hippokrates das erkannt, dass das eine wellenartige Erkrankungsform ist und hat dann auch erkannt, dass die Tuberkulose ein einheitliches Krankheitsbild zeigt, diese Epidemien, wie man heute sagen würde, hat es dann immer wieder gegeben im Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert hinein. Das hat große Bevölkerungsteile weggerafft. Und es hat dann noch bis Ende des 19. Jahrhunderts gedauert, bis Robert Koch das Bakterium beschrieben hat, das die Tuberkulose auslöst. Und es hat dann auch noch mal bis 1943 gedauert, bis Waksman und Schatz dieses Antibiotikum gefunden haben, das dann die Tuberkulose heilen kann. Auch der Begriff Antibiotika ist von diesen beiden Wissenschaftlern geprägt worden, als sie aus Pilzen das erste Mal dieses Antibiotikum isolieren konnten.
Penicillin.
Ein erster therapeutischer Ansatz bei der Tuberkulose war tatsächlich die Luftkur. Man würde sie heute psychosomatische Behandlungsmethode nennen, weil hier nicht nur also die gute Luft wirken sollte, sondern auch die ganze Ambiente. Und das hat dann später dazu geführt, dass man dann eben es gesagt hat, also die Patienten, die müssen jetzt in einer Umgebung sein, in der sie sich wohlfühlen, eine beschwingte Umgebung, dass sie ja die Schönheit der Berge genießen können und dass sie die gute Luft dort einatmen und damit ihren Lungen Gutes tun. Und dieser Ansatz ist dann in Davos, in den Lungensanatorien, die mein Urgroßvater gebaut hat, umgesetzt worden. Aber das ist jetzt, liebe Daniela, das ist jetzt deine Bühne.
Ja, danke. Naja, aber eigentlich hast du ihn schon genannt. Eigentlich gehört die Bühne deinem Urgroßvater, das muss man schon so sagen.
Also, ja, der Zusammenhang ist spannend.
Sensationell, ja. Also.
Frau Dr. Holzbohr, Sie haben ein Buch geschrieben über Willem Jan Holzbohr und der Name lässt es vermuten, das ist der Urgroßvater Ihres Mannes. Und das Buch heißt Der Zauber des Berges. Bitte nehmen Sie uns an die Hand und erzählen Sie uns, warum haben Sie das getan und worum geht es denn in diesem Buch?
Ja, sehr gern. Ich fange tatsächlich immer ein bisschen zum Schwärmen an, wenn ich davon erzähle, weil das wirklich ein sensationeller Mann war, dein Urgroßvater. Und du hast mir die Geschichte damals so nett erzählt. Ich weiß noch, an einem wunderschönen Sommerabend, jetzt sind wir im November hier, aber wir saßen Stunden beim Italiener und ich konnte gar nicht aufhören, dir zuzuhören. Das muss ich wirklich sagen, es war wundervoll.
Ich wollte dich beeindrucken.
Ja, hat geklappt. ja, von vorne. Also Willem Jan Holzbohr ist 1834 geboren in den Niederlanden. Also er ist ein Flachländer und hatte eigentlich mit Bergen überhaupt nichts am Hut. Und eigentlich hat er schon auch zwei Leben geführt, bevor er nach Davos kam. Also er fährt schon mit 14 Jahren zur See, arbeitet sich in kürzester Zeit zum Kapitän hoch, ist dann in Kalifornien, erlebt dort den Goldrausch. Ja, wirklich Wahnsinn. Und seine Mannschaft meutert auf der Überfahrt zurück. Also der...
Das klingt wie Stoff für einen ganzen Abenteuerroman.
Ja, genau. Man hätte schon allein über das erste Leben ein einziges Buch schreiben können. Aber es ist auch da zum Beispiel, also dieser Mensch war mir ja dann auch so nah und man sieht an so Details, zum Beispiel die Mannschaft ist dann von Bord gegangen, weil die eben alle also das Gold und das Geld gewittert haben und er musste eine neue Mannschaft anheuern und hat für jeden einzelnen Matrosen Schuhe angefertigt aus Leder. Und ich fand es so schön, so ein kleines Detail, weil man sagt ja immer, man soll nicht über Menschen urteilen, wenn man nicht in ihren Schuhen gegangen ist.
Ja, genau.
Also er hat sich, man sieht da so einerseits schon diese Willenskraft oder diese Führungspersönlichkeit als Kapitän, andererseits aber auch dieses Einfühlungsvermögen in seine Mannschaft. Aber gut, er hat beschlossen, die Seefahrt ist es nicht für immer. Und er ist dann zurück, hat in Amsterdam eine Lehre als Bankkaufmann angefangen und auch da in kürzester Zeit sich hochgearbeitet zum Bankdirektor und ist dann also nach London gegangen. Ich bin ja auch Anglistin, ich liebe London, da war so viel drinnen für mich.
Ja, ich verstehe das. Ja.
Und war dann also Bankdirektor in London und hat sich 1865 in eine junge Engländerin verliebt.
Margaret.
Ja, genau. Er nennt sie Maggie. Mhm. Und also er ist ungefähr 30, sie ist knapp 18, als sie sich dann kennenlernen, verlieben und auch heiraten. Und eigentlich hätten die beiden ein wunderschönes, erfülltes Leben in London führen können, also auch sehr mondän. Aber sie bekommt die Diagnose Lungenkrankheit, Tuberkulose, ja, was ja damals natürlich auch häufig war.
Ja, und eigentlich ein Todesurteil.
Ja, absolut. Und die Ärzte sagen dann, oder ein gewisser Arzt, sie ist bei einem deutschen Arzt, Dr. Weber, in Behandlungen, der interessanterweise auch die Queen Victoria schon behandelt hatte. Mhm. Also der ist sehr renommiert und man sieht schon, Willem möchte also für seine Frau schon damals nur das Beste. Und dieser Arzt sagt, Mensch, also wenn das überhaupt noch was werden soll, dann ab nach Davos.
Warum ausgerechnet Davos?
Ja, genau.
Weit weg von London.
Erstens mal ist es sehr weit weg und es hatte natürlich noch keinen Weltruf. Es war wirklich noch ein verschlafenes, unerschlossenes Bergdorf. Aber in Medizinerkreisen hat man schon gemunkelt, okay, irgendwas ist da besonders. Also die Early Adopters, die medizinischen, haben das schon auf dem Schirm gehabt, könnte man sagen. Denn in Davos gab es also keine Tuberkulose, während im Rest von Europa die Tuberkulose gewütet hat. Tja, und so ging es dann ab nach Davos, ja.
Und wie erklärt sich das?
Ja, es lag ein Zauber in der Luft. Ja. Also tatsächlich sprechen wir erstmal von der Idee, das Klima heilt. Was ich übrigens auch sehr modern finde. Also weil ich glaube, Klima war noch nie so zwingend ein mediales Thema wie heute. Und wie sagt man so schön, dass es irgendwas mit uns macht, ja. Aber die Idee, dass Klima heilt, geht eben auf den deutschen Arzt Hermann Bremer zurück. Das war also ein Pionier der Sanatoriumsbehandlungen der Tuberkulose. Und Hermann Bremer schrieb schon 1854 in seiner Doktorarbeit Tuberculosis primis in stadiis semper curabilis. Also ich übersetze mal, die Tuberkulose ist im Anfangsstadium immer heilbar. Er selber war eigentlich Botanikstudent, war aber dann lungenkrank und wurde im Himalaya geheilt. Ja, also er hat dann natürlich eine ganz eigene Erfahrung gemacht und hat dann eben auch den Ansatz gehabt, es braucht einen immunen Ort. Also er hat dann auch im Riesengebirge 1862 seine erste Heilanstalt geöffnet. Und dieser immune, heile Ort, den hat man eben auch in Davos vermutet und gefunden. Und also einerseits geht es um die Luft, da müssen wir natürlich ganz viel drüber sprechen, aber es ging spannenderweise auch um die Sonne, um die, das nennt man Heliotherapie, was dann auch für die Schatzalb wichtig ist, die dein Urgroßvater erbaut hat und das Maß aller Dinge war, was Sanatorium angeht. Es hat neue Maßstäbe gesetzt und kommt ja auch im Zauberberg als einziges namentlich genanntes Sanatorium vor. Und die Schatzalb, die thronte einerseits über allem, also die ist wirklich in splendid isolation erbaut, aber wurde auch nochmal aufgeschüttet und jeder Balkon wurde so ausgerichtet, dass die maximale Sonne da war. Und was auch witzig ist, es gibt nämlich damals Karikaturen von Kurgästen, die also so ganz mager und blass ankamen und sonnengebräunt und gut genährt wieder abreißen und also fast nicht mehr in den Zug gekommen sind, weil es ihnen dort natürlich sehr gut ging. Also die Liegekur war auch eine Sonnenkur. Und aber was man eben sagen kann, das Tal lebt natürlich bis heute von seiner Aura, ja, und das verdanken wir natürlich auch Thomas Mann, würde ich mal sagen, und seinem Jahrhundertroman dem Zauberberg, der dort eben spielt.
Und das Buch trägt ja auch den Untertitel Die wahre Vorgeschichte von Thomas Manns Zauberberg.
Ja, was absolut stimmt. Also es ist nicht übertrieben und da war ich dann doch eben sehr baff, als du mir das damals erzählt hattest, Florian, weil ich dachte immer am Anfang, der macht Witze oder ich weiß, also du bist jetzt nicht so der Aufschneider-Typ und du hast es da so recht, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen defensiv erzählt, ja, also mein Urgroßvater und Davos und ich dachte so, Moment, und bei mir hat es immer mehr geklingelt, ja, Schatzalb und da war ich natürlich schon hellwach, weil die Schatzalb unmittelbar mit dem Zauberberg verbunden ist und man kann wirklich sagen, ohne Willem-Jan Holzbohr gäbe es das Davos von heute nicht. Es wäre niemals der Treffpunkt der Weltwirtschaftselite. Thomas Mann wäre niemals nach Davos gegangen, hätte dort niemals seine Milieueindrücke sammeln können. Ja, der lief dann da durch Davos und hat dann immer mit seinem Notizbuch gearbeitet und war schon ganz gefürchtet. Ohne ihn gäbe es keine Schatzalp. Und er ist der Gründer, einer der Gründerväter des modernen Davos. Und eben auch die Rätische Bahn gäbe es gar nicht ohne deinen Urgroßvater. Also heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. Auch der Zauberberg von Thomas Mann beginnt mit der Rätischen Bahn. Also sein Held Hans Castorp reist ja an aus Hamburg und kann das damals schon eben relativ bequem mit der Rätischen Bahn. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Davos waren oder diese...
Ich war im Nachbartal, Arosa.
Ah ja, wunderbar. Okay. Aber diese Berge sind ja schon was anderes als bei uns hier, diese lieblichen Hausberge am Tegernsee. Also es ist ein monumentales, epochales Gebirge. Und wir dürfen nicht vergessen, Wilhelm Jan Holzbau reiste 1867 nach Davos mit seiner sterbenskranken jungen Frau. Und wie mit der Postkutsche. Und es war so beschwerlich, dass er sich eben geschworen hat, wenn meine Frau überlebt, dann baue ich eine Bahn, dann baue ich eine Bahn. Und auf diesen Liebesschwur begründet die Rätische Bahn. Und das, also ich fand das unglaublich bewegend, als ich diese Geschichte gehört habe und habe mir gedacht, mein Gott, also irgendwie muss man das auch nochmal erzählen. Und ich habe das jetzt eben in dem Buch getan. Und sie sind eben dahin in der Hoffnung, dass diese Luft von Davos heilsam ist, weil das war natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Das haben die Ärzte gehofft und versprochen. Auch der führende Arzt dort vor Ort, Dr. Alexander Spengler. Willem und er haben dann so ein Duo gebildet. Ja, der medizinische Führende war Alexander Spengler und dein Urgroßvater eben der Kaufmann dahinter. Mhm. Und ja, Dreh- und Angelpunkt war eben die Luft, von der man meinte, sie würde heilen.
Was ja zunächst paradox klingt. Mehr Luft bei weniger Luft, also Höhenluft ist ja dünner.
Ja, ja, genau. Ja. Also mich hat das also bei der Recherche auch tatsächlich erstaunt, weil der Luftdruck ist niedriger. Ja, also 628 Hektopascal im Gegensatz zu 1013 in Meereshöhe. Und dann hat also Alexander Spengler damals schon ganz, ganz tolle Ideen gehabt. Also es ist so, dass sich der Thorax erweitern sollte, ja, und dadurch die Lungenkapazität zunehmen sollte. Je geringer der Sauerstoffgehalt in der Luft, desto mehr muss man eben atmen, ja. Also das, ich dachte auch immer eher, also mehr Sauerstoff ist besser.
Also mehr Klima, genau.
Ja, genau, genau, genau. Aber nein, also man hat eben gehofft, dass mit der Tiefe des Einatmens eben das Atmen langsamer werde und das langsame Atmen so wichtig ist, damit sich der Brustkorb nach und nach ausdehnt, also ideal für die Lungenkranken. Und je weiter der Thorax, desto weniger müsse auch das Herz arbeiten. Auch das hat man als genialen Nebeneffekt erkannt. Und dann überhaupt natürlich die tolle Alpenluft, denn die Alpenluft sollte eben auch hungrig machen und es gab damals sehr...
Das stimmt, tut sehr, sie auch.
Genau, also bis zu 6 Mahlzeiten am Tag, ja, das war schon ordentlich.
Paradiesisch. Also die Luft ist quasi wie ein Medikament.
Der Ansatz ist der, dass man durch die schöne Bergwelt, die gute Luft, die gute Ambiente, das schöne Essen, man durfte sogar Wein trinken, dass man dadurch das Immunsystem stärkt. Das ist wichtig, denn das Mycobakterium, wenn es bei einem drin ist, macht nicht automatisch die Tuberkulose. Wenn man aber durch alle möglichen anderen Erkrankungen oder auch durch psychische Belastungen oder wenn man zu viel Wein trinkt, das Immunsystem schwächt, dann kann sich das Mycobakterium, Tuberkulose, so hieß das, ausbreiten und die Krankheit Tuberkulose auslösen.
Ja, und was man natürlich sieht, ist, dass man an Davos glauben musste. Ja, also du hast ja vorhin auch von der Autosuggestion gesprochen. Und natürlich war es so, dass auch Willem Jan Holzbauer mit seiner Maggie nach Davos gekommen ist mit dem Glauben, dass das heilt. Ja, sie ist leider früh gestorben dann, also noch im gleichen Jahr, als sie angekommen sind, also 1867. Aber er ist geblieben und hat Davos als exklusivsten Kurort Europas erfunden. Also eben mit der Idee, auch Hoffnung zu schenken. Und dieser Glaube an Davos, der war so stark, dass tatsächlich dann letztendlich ganz Europa dort auf Kur war. Also er hat es sehr elitär gemacht und hat ja alles Mögliche da gebaut, was man bauen konnte. Also sein Kurhaus war wirklich ein ja, ein Magnet, ja, also es ist auch wunderschön, es gibt davon Zeichnungen, also mit Glasfassade, es gab einen Kurpark, es gab ein Kurorchester, also das ist eben auch das, was das Entertainment anging, eine Eisbahn, Zentralheizung gab's, wie gesagt, die Rätische Bahn war dann ja da und hat wirklich Tausende nach Davos gebracht und letztendlich war das schon wie so eine Art Heilsversprechen auch, ja. Also wenn du Tuberkulose hast, gehe nach Davos. Und die Selbstheilungskräfte sollten dann natürlich durch diesen Glauben massiv aktiviert werden. Ja, also man kann auch sagen, die Menschen sollten und wollten auch an Davos glauben. Ja, es lag ja ein Heilsversprechen in der Luft.
Ja.
Und es war eigentlich wie so eine Art Riesenglobuli, an der die Leute, die Patienten da alle ein bisschen lutschen konnten. Es schmeckte süß, ja. Und es hat auch auf eine Art dann gut funktioniert. Zumindest als Mythos hat es sich ja sehr stark etabliert.
Ich finde es eine enorme Leistung. Mhm. Also wenn man das mal so überlegt, zu der Zeit das zu schaffen aus einer persönlichen Motivation. Also
Ja, es ist, also ich war da auch begeistert von dieser Persönlichkeit, weil wenn man sich auch überlegt, das hat er ja fast als Einzelperson oder er hat das als Einzelperson alles auf die Beine gestellt. Es war auch nicht leicht, er musste da sich ja durchaus auch gegen Widerstände zur Wehr setzen, um das jetzt mal diplomatisch zu
formulieren. Ein Holländer in Davos.
Ja, eben. Ich meine, ein Flachländer kommt ins Gebirge und gerempelt da wirklich alles um, ja. Und er hat das geschafft. Er musste das ja auch finanzieren. Das waren ja Unsummen, ja. Und hat es dann auch über Basel finanziert, weil die Davoser da nicht so ganz mitgemacht haben. Aber eben auch er glaubte an Davos, an die Magie der Berge und an diese heilsame Wirkung auf die Menschen. Und das ist eben schon auch was sehr Psychosomatisches, ja. Also körperlich waren die natürlich lungenkrank. Aber es war wie so eine Art sehr frühes Wellness-Konzept, was er auch entwickelt hat, ja. Die Seele sollte da oben wieder leicht werden und tanzen und nicht nur buchstäblich andere Luft atmen, sondern ja auch im übertragenen Sinn, ja, also dieser Ortswechsel, dieser Luftwechsel. Und das sollte eben das Gemüt erheben. Und man darf nämlich auch nicht vergessen, zu seinen Zeiten sind wir von dieser ganz strengen Liegekur meilenweit entfernt.
Die ja auch Thomas Mann beschreibt.
Genau, die vor allem Thomas Mann beschreibt. Und Thomas Mann kommt aber erst später nach Davos. Also Thomas Mann war erst 1912 in Davos und dein Urgroßvater lebt bis 1898. Und es war für mich total wichtig, oder mir war das ein Anliegen, zu zeigen, oh, auf dem Zauberwerk ging es auch mal anders zu. Also es ist eben nicht nur dieses stundenlange Liegen. Was ja so interessant ist, also wir haben jetzt November, wenn wir aufzeichnen, es ist draußen grau und kalt und den Zauberberg kann man ja auch fast nur lesen, wenn man sich selber so ein bisschen malat fühlt, ja, und wenn man sich da so ein bisschen einschwingen kann in so eine Atmosphäre. Das beschreibt eben Thomas Mann, dieses stundenlange Liegen, das kam erst so 1890 mit Dr. Karl Turban hieß der und auf einmal wurde das ganz reglementiert und ganz strikt und wirklich nach Plan und man durfte da nicht sprechen, also da war kein Spaß. Aber zu Willem-Jan Heusbors Zeiten, da war, wie gesagt,
das Leben.
Ja. Eben, das Leben. Und es war lebensbejahend. Man sollte an das Leben glauben und Spaß haben.
Das ist genau das, was man ja heute weiß, dass dadurch das Immunsystem gestärkt werden kann, indem man eine Positivität um sich herum aufbaut. Und wir haben vorhin das Wort Autosuggestion gebraucht. Das ist auch eine Form der Autosuggestion, dass man da oben so wie an einem Abgrund tanzt und trotzdem dann dieses Immunsystem stärken kann dadurch und dem Mycobacterium Tuberculosis, dem Bakterium, dadurch den Weg versperrt, es auszubrechen. Denn es sind ja auch Menschen dort gewesen, die nicht gestorben sind. Es hat ja Heilungen gegeben, wenn das Immunsystem dann so weit gestärkt ist und das Bakterium noch nicht so eine hohe Präsenz hat, dann kann man eine Heilung auch erreichen. Das ist ja der Glaube, der bewegt da viele. Wir haben ja auch Menschen, die manchmal mit homöopathischen Medikamenten geheilt werden und dabei eben extrem stark daran glauben, dann hilft das auch. Wenn man nicht dran glaubt, dann hilft es bestimmt nicht.
Also man sieht, glaube ich, wunderbar an dieser Geschichte, Glaube versetzt Berge. Bei Thomas Mann zum Beispiel ist es ja ein bisschen andersrum. Da kommt ja ein gesunder Hans Castorp nach Davos und schwingt sich mental so in diese Ästhetik der Krankheit ein, dass er tatsächlich selber krank wird. Ja? Und was übrigens auch im Hinblick auf unseren Stiftungszweck relevant ist.
Den Stiftungszweck der Florian Holzbau Foundation, eben die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen.
Ja, genau. Und psychische Erkrankungen sind ja meistens mit einem negativen Stigma behaftet, wohingegen das bei der Tuberkulose durchaus anders war. Also die Tuberkulose, hat man damals so gesagt, war eine Künstlerkrankheit. Und in Davos waren ja auch wirklich alle gefühlt, also später dann Albert Einstein, zu Wilhelm Jan Holzbaus Zeiten auch Clara Schumann, wie so eine Art Adeldreck hat. Und Thomas Manns Held eben, ja, der bekommt auch wie so eine Art Aura, ja, durch diese Krankheit. Und das soll gar nicht zynisch klingen, aber es war tatsächlich so.
Aber hat denn der Glaube an Davos den Patienten tatsächlich geholfen?
Ja, also die kamen jedenfalls in Heerscharen. Und es war auch kein Wunder, dass dann auch Katja Mann, eben die Frau von Thomas Mann, dort zur Kur war. Die waren ja recht wohlhabend. Und man hat natürlich schon versucht, die reichen Menschen anzulocken. Also es war auch ein unglaubliche Maschinerie dahinter. Die Rätische Bahn hat dann wirklich Tausende von Patienten transportiert und später Albert Einstein, Clara Schumann, Robert Louis Stevenson war zum Beispiel da.
Der Autor der Schatzinsel.
Ja, ja, unglaublich. Und das wissen die wenigsten, dass die Schatzinsel, die ja in der Südsee spielt, dann im verschneiten Davos spielt. Ja, ich habe ihn auch auftauchen lassen im Roman, da konnte ich tatsächlich nicht anders. Und dem hat das Klima da nicht so gut gefallen. Also der hat ganz schön geklagt über den vielen Schnee.
Vielleicht deshalb die Schatzinsel geschrieben.
Ja, ja, wahrscheinlich als Gedankenflucht. Und Arthur Conan Doyle, also der Erfinder von Sherlock Holmes, war auch da.
Ah, die kommen ja auch beide in ihrem Roman vor.
Ja, genau, genau, genau. Ja, ja, Sir Arthur Conan Doyle, auch ein bekennender Spiritist übrigens.
Ah.
Also er hat an Geister auch geglaubt und war ein glühender Verfechter dieser Bewegung. Also wo man auch wieder sieht, die sind schon auch sehr affin für das, was zwischen Himmel und Erde liegt. Und natürlich war Davos dem Himmel so nahe. Ich meine, es ist die höchstgelegene Stadt Europas. Ja, also das dürfen wir auch immer nicht vergessen. Und ja, also die Tuberkulose macht definitiv vor Künstlern nicht halt. Auch Christian Morgenstern war auch da. Also viele, viele Literaten, ja.
An dieser Stelle komme ich noch einmal zurück. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass erst Robert Koch das für die Tuberkulose verantwortliche Bakterium identifiziert hat. Das hat aber dann nicht direkt zu einem Medikament geführt, sondern erst deutlich später.
Das Medikament, das Streptomycin, wurde 1943 von Waksman und Schatz entdeckt, wurde aus Pilzen isoliert, das Streptomycin. Und damit war dann schon auch der Gedanke an diese Kuren, die man da gemacht hat, diese traditionellen Kuren zur Heilung der Krankheit, es ist dann etwas an Bedeutung zurückgesetzt worden. Aber was man sehen muss, dass der Grundgedanke, nämlich das Rehabilitationskonzept, dass man in einer guten Atmosphäre, in einem schönen Ambiente, in einer schönen Lage etwas für seine Gesundheit Gutes tun kann, hat sich in diesem Reha-Konzept erfolgreich fortgesetzt. Wir haben heute in Deutschland 1200 Reha-Kliniken mit 160.000 Reha-Betten, die jedes Jahr von Millionen Menschen genutzt werden.
Aber ich drehe einmal die Frage um. Zu Zeiten Ihres Urgroßvaters hatte man wahrscheinlich gar nicht so das große Interesse daran, in Davos, diesem boomenden Markt ja auch, dass ein Medikament entwickelt wird. Gab es irgendwelche Zwischenschritte?
1882 entdeckt Koch ja den Erreger, so war das. Ja, also 1882 hat man festgestellt, Tuberkulose ist ansteckend. Dann bastelt er an einer Medizin am sogenannten Tuberkulin. Ja,
Und das, guter Name, muss man sagen.
Absolut, ja, guter Name, ja, ja. Und wurde auch die Lymphe genannt. Und es ist tatsächlich so, man setzt alle Hoffnungen auf dieses Medikament, aber es scheitert. Also das funktioniert einfach nicht, auch ganz schreckliche Nebenwirkungen dann. Und erstmal ist es schon so, dass man auch Angst hat, dass das ganze Theater, was man da aufgebaut hat, also es soll jetzt gar nicht so negativ klingen, aber die ganze Kulisse, die ganze Aura, dass die zusammenbricht. Weil jetzt mal ganz simpel formuliert, wenn ich eine Tablette habe, die ich nehmen kann gegen Tuberkulose, dann muss ich ja nicht in die Berge reisen. Dann kann ich das auch in Berlin machen oder sonst wo. Dann gehe ich einfach nur zur Apotheke. Aber es ist tatsächlich so, es scheitert. Das funktioniert noch nicht. Und wie du gesagt hast, Florian, eben, es dauert noch lange bis 1843, bis dann das erste wirksame Medikament auf dem Markt ist. Und danach, wie gesagt, verliert es ja auch an Relevanz. Und heute gibt's Hotels in Davos, aber keine Lungensanatorien mehr. Zu Zeiten deines Urgroßvaters, Florian, war es ja eben so, es gab noch kein wirksames Medikament. Es gab die Berge, es gab den Zauber der Berge.
Den Menschen ging es oftmals besser, weil sie sich besser fühlten, weil es einfach schön war, dort zu sein und weil sie sich gestärkt fühlten durch alles, was man ihnen da an guten Taten angeboten hat und guten Anwendungen angeboten hat. Und die Stärkung des Immunsystems ist ja eine wichtige Waffe gegen die Erkrankungen, um die es hier ging, nämlich um die bakterielle Infektion. Die kann bei einem sehr starken Immunsystem sich weniger leicht ausbreiten wie bei einem geschwächten. Insofern hat das schon auch alles seinen Sinn. Das gezielte Abtöten des Bakteriums ist natürlich solchen Anwendungen gegenüber überlegen.
Ja, ich habe mir auch bei der Titelfindung habe ich mir auch gedacht, ich hätte das eigentlich auch der Zauberer der Berge nennen können, weil das war dein Urgroßvater schon auch ein Verführer und ein Magier und er hat da oben eben ein Reich geschaffen. Und ja, wie sagt man so schön, Recht hat der, der heilt.
Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Danke.
Und für diese Einblicke.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Mehr Informationen zum Thema Mental Health finden Sie unter www.florianholzbohrfoundation.com und auf Social Media unter @florianholzbohrfoundation. Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbohr Foundation. Dedicated to Mental Health.